Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich wieder ein Referat auf der Konferenz halten darf. Mein Thema ist auch in diesem Jahr die aktuelle ökonomische Lage. Das ist ja also ein feststehender Programmpunkt der vergangenen Konferenzen. Und mit dem heutigen Titelbild, ich bin aus dem Kreis der Teilnehmer hingewiesen worden auf das heutige Datum. Heute hat Karl Marx Geburtstag. Das soll auch die Ausrichtung für meinen Vortrag darstellen. Der Versuch zumindest ist es. Ich werde knapp drei Teile haben. Einmal einen kurzen, insgesamt ist ja nicht viel Zeit. Um 17 Uhr wird der nächste Vortrag schon sein. Da soll auch vorher noch eine kleine Pause sein, sonst ist es ja überhaupt nicht zu bewältigen. 18 Uhr?
Nein, 17
Uhr. Dann ist das Ganze falsch.
Okay, also ich habe jedenfalls etwas mehr als eine Stunde eingeplant, inklusive der Diskussion, damit, wie gesagt, der insgesamt doch sehr umfangreiche Tag nicht zu sehr belastet wird. Im ersten würde ich einen kurzen allgemeinen Überblick eben über die ökonomische Lage im Groben sozusagen geben. Dann habe ich einiges vorbereitet zu dem Verhältnis Handelsaustausch zwischen Deutschland und den USA.
Lars, kannst du bitte laut reden?
Oh, das wird mühsam. Ja, ich versuch's. Und im dritten Teil dann einiges über die aktuelle ökonomische Lage in der ehemaligen DDR. Auch auf Basis einer aktuellen Studie habe ich herausgesucht. Ich hoffe, es trifft euer Interesse zumindest überwiegend. Wir befinden uns ja weiterhin in der Situation, dass beginnend mit 2008 ein permanenter Krisenzustand existiert. Und es gab ja auch in früherer Zeit mal so viel Theorie über die Frage, wie lange dauert eigentlich eine Krise? Wie lange sind so diese Zyklen zwischen dem Abschwung, der Depression und dann wieder dem Aufschwung? Und wir erleben in einigen Punkten ja den Zustand eines völligen Stillstandes. Beispielsweise was die Kapitalmärkte betrifft, sozusagen völlig zum Erliegen gekommen. Die Funktion der kapitalistischen Kapitalmärkte existiert faktisch nicht mehr. Es gibt keine Zinsen, es gibt sogar Minuszinsen, alles Zustände, die vor wenigen Jahren sich kaum noch jemand vorstellen konnte, wie das auch rein praktisch aussehen soll. Das ist mittlerweile der Zustand. Es ist in dem Punkt zum Beispiel keine Änderung in Sicht. Bezogen auf die Europäische Union haben wir die Situation, dass dauerhaft in allen Ländern außerhalb Deutschlands die Arbeitslosigkeit angestiegen ist und keine nennenswerte Veränderung erkennbar ist. Und so hat man eben Dinge, wo man eindeutig von einer permanenten Krise sprechen kann, die in Deutschland, weil sich das der deutsche Imperialismus eben massiv abhebt in seiner Entwicklung zulasten der anderen, das nicht so spürt. Aber die Fakten sind dennoch so, wenn man sich das Gesamtbild insbesondere in Europa anguckt. Und das ist ein Zustand, die Folie ist jetzt nicht ganz neu, ehrlich gestanden, die hatte sie im letzten Jahr auch schon, die beschrieben ist auch beispielsweise von Engels eben in der Schrift der Lage der arbeitenden Klasse in England 1892, wo er auch feststellt, es gibt einen tödlichen Druck, eine chronische Übererfüllung aller Märkte für alle Geschäfte, ein Zustand, der seit beinahe 10 Jahren durchgemacht wird. Also auch in früheren Jahrhunderten sogar, muss man ja schon sagen, gab es solche Situationen einer kompletten, im Wesentlichen kompletten Bewegungslosigkeit, was die ökonomische Lage im Ganzen betrifft. Ich gehe dann ein auf einige Details. Eine Zahl, die man ja immer so hernimmt bei sozusagen aller Kritik, die man an ihrer Methodik und der Erhebung haben kann, das Bruttoinlandsprodukt, also letztendlich die Feststellung der Gesamtwirtschaftsleistung, wäre sicherlich für unsere Zwecke hilfreich, eine aussagekräftige und bessere Zahl noch zu haben, aber die gibt es eben nicht, also nehmen wir hilfsweise bisweilen diese. Das sind also die offiziellen Daten, die veröffentlicht werden. Bezogen auf Deutschland in 2015 ein Anstieg von 1,7%. In der EU seit langem wieder ein kleiner Anstieg von 1,9%. Bei den Euro-Ländern inklusive Deutschland entsprechend sogar ein geringeres Wachstum von 1,6%. Alles keine Werte, die eine besondere Prosperität oder ein Herauskommen aus der Krisensituation markieren würden, sondern auf geringem Niveau sozusagen einen leichten Anstieg. Das heißt, in der Gesamt-EU und in den Euro-Ländern bewegt man sich jetzt 2015 knapp auf dem Niveau von 2008, während Deutschland sich eben abhebt mit einem Plus von 6% gegenüber 2008. Als einziges Land der EU und als einziges Euroland natürlich dann auch. Das fußt, da hatte ich letztes Jahr sehr viel ausgeführt, auf dem starken Warenexport, der den deutschen Imperialismus als Ganzes auch ökonomisch prägt, mit einem weiteren Anstieg in 2015 um 6,5%. Also der Inlandskonsum ist für das Wirtschaftswachstum weiterhin zweitrangig. Was bedeutet das Ganze für die Frage Beschäftigung, Lohn und Rente? Auch da krasser Gegensatz zwischen Deutschland und den anderen EU-Ländern. Im April gab es offiziell 2,7 Millionen Erwerbslose. Das entspricht einer Quote von 6,3% oder 100.000 weniger als vor einem Jahr, April 2016. In der Statistik werden jetzt auch immer separat die Flüchtlinge ausgewiesen oder Asylberechtigten, wie es dort heißt. Das sind registriert von diesen 2,7 Millionen 214.000 und das sind 61.000 mehr als zu dem entsprechenden Vorjahresmonat, also April 2015. Entschuldigung. Für den sozusagen offiziellen Arbeitsmarkt ist die ganze Entwicklung der Geflüchteten im letzten Jahr sozusagen zu vernachlässigen bisher. Deutschland ist damit weiter das einzige Land der EU mit einer Arbeitslosigkeit, die niedriger ist als 2008. Es gab im letzten Jahr verglichen mit den Vorjahren relativ hohe Tariferhöhungen von 2,5 bis 3%. Und es gab, das ist ein wichtiges ökonomisches Faktum gewesen, die Einführung des Mindestlohns Anfang 2015. Der hat nach den offiziellen Zahlen dazu geführt, dass 4 Millionen Beschäftigte einen höheren Stundenlohn bekommen. Die haben vorher unter 8,50 Euro verdient. Insgesamt 10% aller Beschäftigten haben durch den Mindestlohn eine Lohnsteigerung. Im Osten, also der ehemaligen DDR, waren es über 20% aller Beschäftigten, die dadurch eine Lohnerhöhung bekommen haben, die also vorher weniger als 8,50 Euro verdient haben. Der Mindestlohn soll dann 2017 erstmals erhöht werden. Es wird erwartet, weil man sich orientiert an der allgemeinen Lohnentwicklung, dass er dann auf knapp über 9 Euro steigen wird. Das Ganze, und deswegen sind das sozusagen den Umständen entsprechend auf jeden Fall gute Fakten, zumindest besser als in den Jahren vorher, ist maßgeblich für die Rentenentwicklung. Und da wurde das dann sozusagen nochmal deutlich dokumentiert, was bei der Entlohnung passiert ist. Die Rente ist um 4,25% und im Osten sogar um 5,95% gestiegen. Das resultiert aus dem Mindestlohn und aus den Tariferhöhungen. Also für alle gewerkschaftlichen Diskussionen, Auseinandersetzungen auf jeden Fall ein positives Argument, eben auch im Hinblick auf die Rente. So, das wäre schon der kurze Gesamtüberblick für die aktuelle Situation. Und ich wollte dann eingehen in einigen Folien auf die Frage Warenhandel. Achso, wenn Fragen sind oder auch Beiträge, gerne auch zwischendurch. Wir diskutieren natürlich hinterher sowieso, aber kann auch gerne zwischendurch gefragt werden. Joe.
Zwischendurch diese Arbeitslosigkeitsstatistik, kannst du das nochmal sagen? Nur ein, zwei Sätzchen, wie diese Statistik, also wie ist da der Ost-West-Unterschied bei Arbeitslosigkeit und was heißt denn, also all diese Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 Empfangsleute, aber nicht Arbeitslosengeld 1, nicht wie sonst wie prekär aufstockende und so weiter. Und deswegen hat es doch mal so ein sozialversicherungspflichtige Vollbeschäftigte ohne Aufstockung, also diese Arbeitslosenzahl, die ist doch irgendwie 6,3% arbeitslos. Ich dachte immer, das waren 8% oder so. Und im Osten 18% oder
Also ist im Ganzen Ost und West zusammen jetzt eben 6,3 momentan. Die Arbeitslosigkeit ist schon zahlenmäßig zurückgegangen in den letzten Jahren. Wie gesagt, Deutschland da durch den starken Export auch und durch neue Beschäftigung in eher schlecht bezahlten Branchen. Also Pflege, Soziales, was dazu gehört, sonstige Wirtschaftsdienste, Leiharbeit. Also das sind die, wo diese zusätzlichen Stellen in den letzten Jahren entstanden sind.
Teilzeit.
Nicht im sozusagen Kernproduktionsbereich oder in den verhältnismäßig besser bezahlten tariflichen Berufen. Das erstmal zu der Entwicklung insgesamt. Das zweite Problem, wenn nach Ost und West gefragt wird, ist zunehmend, dass diese Differenzierung aus der Statistik verschwindet. Also man hat immer mehr jetzt Dinge, wo nur noch Gesamtdeutschland, früher war das, oder 20 Jahre lang war das sozusagen Standard bei der Arbeitslosenstatistik, dass in Ost und West differenziert wurde. Jetzt muss man zunehmend also stärker suchen, nach meinem Eindruck. Das heißt, es wird auch da versucht, das Thema irgendwie so ein bisschen zu beerdigen, weil die Unterschiede sind natürlich nach wie vor extrem, wie man daran sieht, was den Mindestlohn beispielsweise betrifft. 10% insgesamt, 20% im Osten, also muss es im Westen unter 10% gewesen sein. Daran sieht man ja schon, aber da kommen nachher noch einige Fakten zu dem Unterschied. Jetzt habe ich aber die Frage nicht ganz, also Hartz IV habe ich jetzt nicht sozusagen mich vorbereitet, muss ich gestehen.
Also ob das was faktische Arbeitslosigkeit, habt ihr nochmal ganz anders.
Nein, also das ist die offizielle Zahl, das meint halt immer, da gibt es natürlich noch weitere, die arbeitslos sind, die in Umschulungsmaßnahmen oder sonstigen Dingen stecken, die aber als nicht offizielle Arbeitslose mitgezählt werden. Das ist sozusagen ja, muss man ja eigentlich immer dazu sagen, aber hatte ich jetzt mal unterstellt als bekannt.
Aber ja, zu den Zahlen, zu den Arbeitslosen, soviel ich weiß, gibt es noch etwas, was man rausgenommen hat, durch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Kann man denn da sagen, wie viel Prozent oder wie viel Anteil dieser durch die Beschäftigungsmaßnahmen, Sie wissen doch, was ich meine, ja?
Ja, ja.
Wie viel das eine Rolle spielt?
Muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht exakt darauf vorbereitet. Mir ist nur grundsätzlich bekannt, dass diese Zahl der Maßnahmen deutlich reduziert worden ist. Also von den 2,7 Millionen ist ein Großteil, ich würde mal sagen, vielleicht 60% in sozusagen sehr schlechter Qualifikation, oftmals keinen Schulabschluss, keinen Berufsabschluss. Das ist eine Gruppe, die auch sozusagen gar nicht groß beachtet wird, insofern, dass man sagt, daraus können wir jetzt noch die offenen Stellen irgendwie, die es gibt. Es gibt mehr offene Stellen als vor ein oder zwei Jahren, aber diese Gruppe wird quasi liegen gelassen. Da passiert nichts. Ne? Also so brutal sich das jetzt anhört, ist einfach die Beschreibung, wie sich das im Moment darstellt. Und das sind eben die, die über Jahrzehnte hinweg eben sozusagen dieser Gruppe, in diese Gruppe gekommen sind, ohne Schulabschluss, ohne Berufsabschluss, die man aber jetzt auch quasi aufgegeben hat. Also aus jeder Hinsicht. Man glaubt nicht mehr, diese Arbeitskraft verwerten zu können, behaupte ich. Natürlich lang, also jahrelang. Und die sind sozusagen einfach, ja. Da passiert nichts mehr mit. Da gibt es keinerlei Bemühungen oder Interesse. So dass in manchen, also von Seiten des Arbeitsamtes auch in manchen Bereichen bei 4% schon von Vollbeschäftigung gesprochen wird. Also in offiziellen Dokumenten. Ja. Da ist das sozusagen gedanklich mit rein, sagen von denen sind vielleicht noch 1 Million irgendwie vermittelbar und den Rest, ja, das ist eben so, das wird auch so bleiben. Die sind aus Sicht des Kapitals nicht zu gebrauchen. Und deshalb werden die Maßnahmen auch entsprechend runtergefahren.
Ringo hat sich ja mal.
Ringo. Ich wollte nur kurz sagen, man kann sich über diese Zahl jetzt schon lange unterhalten. Also da so viel ist da nicht drin. Zum Beispiel die ganzen Leute, die in Vorruhestand gedrängt werden, aber gerne arbeiten gehen würden. Die Frage mit freies ökologisches Jahr, wo einfach Jugendarbeitslosigkeit einfach rausgenommen wird aus der Statistik. Deswegen also, aber das geht es ja eigentlich jetzt hier nicht so permanent, primär nicht, was hinter der Zahl steckt, aber eigentlich könnte man sich über diese Zahl nochmal ewig unterhalten, was da alles raus eingeht wird. Die ganzen Leute, die sich gar nicht erst anmelden, die bei allen Statistiken rausfallen, die gar nicht mehr die Kraft haben, sich im Amt anzumelden und gleich sagen, ich gehe auf die Wildbahn hier. Also die Zahl ist nochmal ein Thema für sich.
Eigentlich ging es mir auch jetzt mehr noch um den Hinweis, was die Flüchtlinge betrifft, dass daraus jetzt bis dato kein Effekt irgendwie erkennbar ist. Weil vermutlich der größte Teil sozusagen noch in dem ganzen Verfahren drin steckt und noch gar nicht quasi die offizielle Zulassung für den Arbeitsmarkt hat, wenn man das so ausdrücken will. Und ja, bis heute auch niemand weiß, wie viele Flüchtlinge überhaupt im letzten Jahr ins Land gekommen sind. Also da ist ja die Statistik, dann gibt es Doppel- und Dreifachzählungen und einige sind aus welchen Gründen auch immer schon wieder weg, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sich darstellen oder weil sie in Skandinavien mehr, was auch immer, tausend Dinge, sodass ja es überhaupt keine belastbare Zahl gibt in der Hinsicht. Kommt natürlich noch dazu. So, ja?
Ganz kurz so noch, weniger als vor einem Jahr. Also sind die Zahlen sozusagen vergleichbar oder ist es einfach nur, dass sie in diesem Jahr einfach noch mehr geschönt haben als vorher?
Die 100.000 meinst du jetzt?
Im Verhältnis, ja.
Ja, ja, doch. Nein. Die Zahl der Arbeits-, der Erwerbslosen ist trotz der ganzen statistischen Mauscheleien, sage ich mal, ist schon deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen ist angestiegen. Wie gesagt, der Stellenzuwachs ist vor allen Dingen Pflegedienste, Gastronomie, also relativ schlecht bezahlte Stellen. Aber den gab es, den können wir auch nicht ignorieren. Also das ist ja auch ein Grund, weshalb die Rente steigt, weshalb die Sozialkassen stärker im Plus sind, schon seit einigen Jahren. Also eigentlich könnte man schon längst Beiträge senken. Da ist schon etwas passiert, aber es bringt den Leuten wahrscheinlich oftmals nicht viel mehr als das, was sie vorher hatten. Das ist ein anderer Aspekt dann dabei. Nee, aber die Arbeitslosigkeit ist schon zurückgegangen.
In ja, dann frage ich sozusagen, ob nicht nur einfach besser gemauschelt wird.
Nein, würde ich nicht sagen.
Ab wann bist du erwerbslos? Ne? Wenn du das einfach runterdrehst, vor ein paar Jahren war es noch gewesen, wie ich weiß, dass du irgendwie sozusagen erwerbslos warst, wenn du weniger als 5 Wochenstunden gearbeitet hast. Und mittlerweile haben die, meine ich, sozusagen der Statistik als richtig erwerbslos, tauchst du nur noch auf, wenn du weniger als 2 Wochenstunden arbeitest.
Also wie gesagt, da bin ich jetzt für die Statistik kein Experte, aber es gibt eben sozusagen auch das Gegenbild der sozialversicherungspflichtigen Stellen. Da kann man jetzt also eigentlich nicht schönen und die sind schon angestiegen. Also es ist eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit, die natürlich auch resultiert, also erstmal was die Produktion betrifft, eben aus dem Export. Anstieg aus dem Wirtschaftswachstum und dann eben aus einem gewissen Wachstum in anderen Bereichen, wie eben insbesondere Pflege und anderes. Aber das ist, also wir können das nicht von der Hand weisen, das ist schon so. Dadurch ist bei den meisten, wie gesagt, wahrscheinlich nicht viel mehr Einkommen als bei Hartz IV, aber es ist so, die Entwicklung ist so, es gibt weniger Arbeitslose. Stefan?
Die reale Ursache, die zu der Entwicklung führt, ist auch die, dass schon langsam es anfängt, dass die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter
kommen. Und natürlich noch die Rente mit 63. Also das hat auch sechsstellig, sozusagen sind Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus und in die Rente gegangen. Vorzeitig quasi im Vergleich zu der vorherigen Regelung. Hat natürlich auch einen gewissen Effekt. Also das waren schon so, ich glaube, 200.000-300.000 bis jetzt.
Wow. So. Ja, eine Frage zu diesem Handelsvergleich, Finanzvergleich, Bundesrepublik, USA.
Ja, da sind wir ja noch gar nicht.
Aber
ja,
geht. War die nächste.
Ja, ich war jetzt schon ein bisschen gesprungen. Sollen wir weiter?
Ja,
bitte. Okay, so, dann, achso. Moment. Ich erzähle es kurz und dann die Frage. Also, Warenhandel zwischen den BRD und den USA. Die BRD hat neues Rekordvolumen exportiert in die USA, 114 Milliarden Euro. Da ist ja wie immer vorweg die Automobilindustrie, aber auch eine Menge andere Produktionsgüter. Also Export ist ja grundsätzlich zum ganz großen Teil Produktionsgüter. Viel Export ist auch für mich immer ein unterstreichender Beleg dafür, dass es sich hier nach wie vor um ein Industrieland handelt, weil ich exportiere keine Pflegeleistungen oder so etwas, sondern ich exportiere Industriegüter. Andersherum, BRD aus den USA 59 Milliarden importiert oder USA in BRD 59 exportiert, wie man möchte, sodass es sich ein Handelsüberschuss ergibt von 55 Milliarden Euro. Damit ist die USA das größte Warenexportland, also das Zielland deutscher Industriegüter. Und gleichzeitig ist das Land mit dem der größte Überschuss, die größte Differenz zwischen Import und Export besteht. Also in kein Land wird mehr exportiert und mit keinem Land hat man eine größere Differenz zwischen Import und Export. Was auf der amerikanischen Seite auch für großen Unmut sorgt mittlerweile. Und jetzt die Frage.
Ja, nur ganz kurz, wie gehen da Autos ein in diese Bilanz?
Die sind da mit drin, ja klar.
Ich meine Autos, die von deutschen Firmen in den USA produziert werden.
Na, die gehen da nicht mit rein, die kommen noch dazu. Das ist das, was hier in diesem Wirtschaftsgebiet Deutschland produziert wird und per Schiff oder Flugzeug exportiert wird. Wenn deutsche Konzerne, das ist sozusagen ein Teil vom Kapitalexport, die sogenannten Direktinvestitionen, das heißt VW, Mercedes, BMW, wie auch immer, bauen eine Fabrik in den USA, dann ist das nicht Teil des Exportvolumens. Das kommt sozusagen noch obendrauf. Auch da ist es so, dass die deutschen Konzerne eher mehr Produktionsstätten in den USA haben als umgekehrt. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Folie, die Rolle der sozusagen der amerikanischen Konzerne in Deutschland ist, mal abgesehen von McDonald's und ein paar anderen, eher gering. Da wird oftmals auch mehr sozusagen reininterpretiert, das, was an den Fakten nachweisbar ist. Diese Entwicklung des massiven Warenexports in die USA gibt es schon seit 2010 in einer deutlichen Steigerung. Das sind hier die prozentualen Steigerungsraten, im Durchschnitt 15%. Man sieht also 2010, 11 jeweils 13, ein bisschen weniger und 14 und in 15 wieder einen massiven Anstieg. Aber immer gesteigert, also es ist die Wachstumsrate jeweils von zum jeweiligen Vorjahr. Jo, hier mal ein Beispiel. Wenn man sich die Fakten anguckt, kann man natürlich über verschiedene aktuelle Diskussionen auch unterschiedlicher Meinung sein, wer eigentlich den größeren Nutzen hätte von zum Beispiel TTIP und Kapitalseite aus jetzt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch zunehmend so eine latente, ja weiß nicht, das Thema Anti-Amerikanismus kommt ja auch noch auf der Konferenz, eine anti-amerikanische Äußerung, Statements. Hier vom bayerischen Finanzminister Söder in so einem Kommentar völlig unvermittelt. Ich weiß auch gar nicht, was er damit eigentlich genau sagen will, aber es kommt natürlich immer eingängig rüber. Vielen Begegnungen hat er also gesprochen mit Menschen und die Ersparnisse sind also nicht mehr sicher durch die nicht mehr vorhandenen Zinsen. Die Bundesbürger wollten eine europäische Bundesbank, aber keine Filiale der Wall Street. Ich nehme es einfach nur als Beispiel, was da so rausgehauen wird, was ja auf irgendwie Ängste oder letztendlich Propaganda abzielt. Also wie gesagt, was damit jetzt inhaltlich ökonomisch gesagt werden soll, kann ich euch nicht erklären. Aber es ist so ein Beispiel, was mir da mal untergekommen ist.
Ablenkung auf die Amis.
Ja. Das ist ja, klar. Aber wir sehen ja eigentlich gerade, dass es oftmals in ökonomischen Daten schwer zu belegen ist. Ne? Der Gesamthandelsüberschuss, also der Export oder die Differenz zwischen Export und Import, das ist ja der Überschuss. Im Fall von Deutschland jedenfalls ist es immer Überschuss, oder fast immer mit fast allen Ländern, ist ebenfalls wieder massiv gestiegen, und zwar bis auf 248 Milliarden im Jahr 2015. Und klar ist dann auch dieser Handel wiederum die Basis für den folgenden Kapitalexport. Bis zum Ausbruch der Krise 2008 war es ja so, dass dieser Warenexport immer hauptsächlich in der Europäischen Union stattfand oder in den Euro-Ländern auch insbesondere. Also es war jahrzehntelang zum Beispiel Frankreich das größte Warenexportland Deutschlands. Das ist eben jetzt abgelöst worden durch die USA. Und damals war es ja dann auch so, Thema kommt ja heute Abend auch noch, dass aus diesem Handelsüberschuss letztendlich dann gleich wieder ein Kapitalexport wurde, weil wenn ich einen Handelsüberschuss habe, habe ich letztendlich mehr Geld quasi in der Volkswirtschaft im Inland. Und das wurde ja dann wieder in Form von Krediten entsprechend eingesetzt. Das heißt, auf Basis des Handelsüberschuss erfolgt der Kapitalexport. Das hat innerhalb der EU oder der Euro-Länder dann bis zu einem bestimmten Punkt, wie wir wissen, funktioniert, bis einfach offenbar wurde, dass diese Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können, dass sie einfach völlig übersteigert sind und ich nicht einfach immer nur den Export darauf aufbauen kann, dass ich gleichzeitig den Kredit mitliefere und mich dann wundern, dass der Kredit nicht mehr zurückbezahlt wird. Und das hat sich jetzt aber ein gutes Stück verlagert. Der Handelsexport innerhalb der EU ist rückläufig gewesen in den letzten Jahren und wird aber im Moment ersetzt durch andere Länder, wie eben zum Beispiel die USA.
Wann ist Frankreich abgelöst worden?
Ich meine, dass das mit den USA jetzt 2014 das erste Mal war. Aber dann bitte nicht auf ein Jahr festnageln.
Die Schlagzeile kam dieses Jahr raus.
Relativ neue Entwicklung.
Nehmen wir Schnecken.
Maximal 3 Jahre, sagen wir, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und vorher war, wie gesagt, Frankreich jahrzehntelang. So, die US-Regierung, wie ich schon sagte, stellte jetzt letzte Woche Deutschland unter besondere Beobachtung. Das ist so ein Status, den die da im Finanzministerium vergeben. Und zwar wird das dann gemacht, wenn der Verdacht besteht, mit ihrer Handelspolitik Amerikas Wirtschaft zu schaden. Das hat also das amerikanische Finanzministerium, das US-Finanzministerium festgestellt und Deutschland auf die Beobachtungsliste gesetzt. Sicherlich auch erstmal so eine diplomatische Ansage. Auf der Liste steht sonst noch die Volksrepublik China, Korea, Japan und Taiwan. Weitere Länder sind da nicht drauf.
Welches Korea?
Bitte?
Nein, wieso? Japan?
Ich würde vermuten Südkorea. Also weil, wie jetzt Nordkorea, die amerikanische Wirtschaft, also fände es ja jetzt nicht schlecht. Aber. Also der Grund für die Beobachtung Deutschlands hier, ich will nur sagen, die Liste ist also klein. Das ist jetzt nicht da, wo 50 Länder drauf geschrieben werden. Das ist schon eine besondere Sache und ist neu. Ganz, ganz brandneu. Kurz nach dem Ende vom Obama-Besuch wurde das dann mal so gemacht. Und der Grund für die Beobachtung ist eben der Handelsüberschuss gegenüber den USA und insgesamt die Leistungsbilanzüberschüsse, also das Verhältnis von Kapitaltransfer auch innerhalb der Europäischen Union. Also Deutschland würde da natürlich einiges gefährden und insofern sind sie nochmal aufgefordert worden. Das ist aber schon letztes Jahr auch der Fall. In dem hohen Leistungsbilanzüberschuss drückt sich das exzessive Sparen der Deutschen in Höhe von 8% der Wirtschaftsleistung aus. Ein Teil des Geldes sollte zur Stärkung der heimischen Nachfrage verwendet werden. Wenn er mit dem Kollegen im Betrieb nicht mehr weiterkommt, sagt er, nehmen wir das Finanzministerium der USA als Richtschnur, dann haben wir auch Argumente für unsere Lohnforderung. Stefan.
Kannst du ganz kurz eine Folie zurückgehen, weil diese Liste, die da steht, mit den Ländern, die mit ihrer Handelspolitik schaden. Die könnte man vielleicht schon ein bisschen interpretieren und nicht einfach so stehen lassen. Ich würde es aus dem Stegreif mal mit meinem Laienverständnis versuchen, dass all diese Länder, die da draufstehen, eigentlich im Verdacht stehen, den Märkte gezielt mit billigem Schund zu überschwemmen, um da andere Waren aus dem Markt zu drängen. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, die man vor allem in Anbetracht dessen diskutieren sollte, weil ja der Durchschnittsdeutsche der Meinung ist, dass die deutsche Produktion einen besonderen Wert immer ausdrückt, Stichwort deutsche Wertarbeit, das aber in Wirklichkeit tatsächlich so ist, und zwar nicht nur gegenüber der USA, sondern sowas habe ich aus Polen und aus der Tschechien schon gehört, dass da die deutschen Waren ganz massiv in dem Ruf stehen, eben besonders billig und besonders schlecht zu sein und dort die Märkte kaputt machen. Also, auf diese Interpretation wollte ich nochmal hinweisen, vor allem im Hinblick darauf, weil ja die Eigenwahrnehmung der Deutschen und ihrer Industrie völlig gegenteilige ist.
Also, Philipp? Ja?
Ich weiß nicht, ob wir schon diskutieren wollen. Was ich so viel interessanter an der Liste finde, ist, außer China sind das ja alles Länder, die die USA selber erwartungsfähig wirtschaftlich gefördert haben. Also das heißt, in gewisser Weise sind das nicht ihre Kinder.
Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie weit diese Beobachtungsliste da konkret in den nächsten Monaten für Auswirkungen hat ökonomisch. Ich denke mal, erstmal noch nicht große. Ja, ist jetzt damit nicht automatische Boykottmaßnahmen oder so verbunden. Ich finde es nur bemerkenswert. Was die Kriterien betrifft, es gab drei Kriterien, weshalb die Länder dort auf die Liste gesetzt wurden. Einmal eben, was betrifft Deutschland, diese massive Differenz zwischen Export und Import, also dieser große Handelsüberschuss. Dann, das betrifft insbesondere China, gibt es die Behauptung, dass die Währungskurse quasi zu ihren Gunsten beeinflussen würden oder entsprechend gestalten würden durch auch gesetzliche Regelungen. Und das Dritte war das, glaube ich, was du gesagt hast. Also diese Frage von, also fragwürdige Produkte, sage ich mal. Was die deutschen Exportprodukte betrifft, ich denke mal, das ist breit gefächert. Also da gibt es schon Dinge, die erstmal so in hochwertiger Produktion einzuordnen sind. Was betrifft Maschinenbau, auch sicherlich Automobile und Ähnliches. Aber es gibt auch klar andere Dinge.
Stahlarbeiter waren ja auf der Straße hier. Oh. Bester Stahl der Welt.
Ja.
Okay, also das exzessive Sparen wird hier nochmal kritisiert. Dadurch wäre eben dieses Missverhältnis, man sollte eben auch die heimische Nachfrage. Das sagen die übrigens regelmäßig. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass so die Argumentation aufgezogen wird.
Ist nicht gedacht von dir jetzt, dass heute Abend alle in die Kneipe müssen.
Ja.
Damit da was unter die Leute kommt.
Wenn sie es können. So, was haben wir denn?
Ja.
Schicken die. Gut, ganz schnell nochmal zur allgemeinen Lage. Das ist jetzt eine andere Folie. Ich hatte überlegt, aber ich denke, wir schaffen es gerade noch, weil ich vorhin auch Kapitalmarkt und die gesamte Verschuldungssituation angesprochen habe. Ein, nennen wir es mal, Fieberthermometer der Situation innerhalb der Euro-Länder sind die sogenannten Target-Salden. Das würde jetzt zu weit führen, die im Einzelnen zu erläutern. Sagen wir mal, das sind Zahlungsausgleichsgeschichten innerhalb der über die Europäische Zentralbank. Also das eine Land hat sozusagen insgesamt Plus auf dem Konto und das andere Minus. Und da haben wir eine Situation, bis 2007 waren die immer Null. Also eigentlich ging es um so eine Zahlungsverkehrsgeschichte. Das heißt, abends wird das immer ausgeglichen. Dann wurde das irgendwann nicht mehr gemacht, was definitiv eine sogenannte verdeckte Staatsfinanzierung dann dargestellt hat. Und die Salden wurden immer größer. Das heißt, wir sind hier bei einer Situation, wo jetzt die Deutsche Bundesbank quasi 509 Milliarden Forderungen hat. Und man sieht hier zum Höhepunkt der Euro-Auseinandersetzung, insbesondere auch ja dann mit Griechenland, waren es also noch etwas höher, sind aber jetzt wieder massiv angestiegen, 500 Milliarden. Das wäre sozusagen das Geld, was vermittelt über die Europäische Zentralbank die anderen Länder, also insbesondere Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, was die sozusagen schulden. Auch da wieder relativ hoch. Es geht schon in die Richtung, wie es 2012 schon mal war. Einfach von mir hier nochmal mit reingenommen als Beleg dafür, dass auch diese Situation, es wird im Moment relativ wenig darüber gesprochen, aber völlig unverändert ist und völlig ungeklärt. Also wie diese 500 Milliarden da jemals irgendwie zurückbezahlt werden sollen, ist völlig für mich völlig undenkbar. Also
sehe ich das richtig? Das kleine Luxemburg ist an zweiter Stelle, hat 149 Milliarden Guthaben. Das Miniland?
Ja, naja, was heißt das Land? Also die Luxemburger Zentralbank. Das, wenn jetzt reiche Leute, Kapital, wie auch immer, Geld, also Kapital nach Luxemburg fließt, dann entsteht so ein Saldo. Der ist ja nicht mehr entstanden durch den Handelsüberschuss, sondern auch, weil die nationale Bourgeoisie von Italien, Spanien, Griechenland ihre Euro-Gelder sozusagen nach Deutschland gebracht hat, in deutsche Staatsanleihen oder so. Also immer wenn grenzüberschreitender Kapitaltransfer oder Zahlungsverkehr entsteht, dann bilden sich diese Salden. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie mittelbar dem Luxemburger Bürger oder so zusteht. Wobei, das wissen wir ja, wir haben ja auch nichts davon.
Nein, ich meine jetzt eher, erarbeitet hat.
Nein. Das ist Ergebnis von Kapitaltransfer oder Kapitalflucht, wie man auch sagen könnte, die eben nach Deutschland, nach Luxemburg Die Schweiz ist sozusagen nicht mit drin, aber dann wäre die natürlich auch hier ganz oben. Ne?
Aber gut, nochmal das.
So, dann haben wir letzter Teil meines Vortrags. Wir hatten, unser Thema sind ja Feindbilder. Das heißt, ich wollte hier auch nochmal ökonomisch aufgehen. Morgen sind ja auch zwei Vorträge zur DDR in den Zusammenhang. Auf eine Studie, die jüngst rausgekommen ist, des IFO-Instituts in Dresden. Das IFO-Institut ist sonst ja immer eher mit ziemlich eher rechten Thesen sozusagen unterwegs. Das war das, wo der Hans-Werner Sinn, der Name ist vielleicht einigen schon mal im Gedächtnis geblieben, der Hans-Werner Sinn bis vor kurzem der Chef war. Und da gibt es aber auch eine Außenstelle in Dresden und sie haben ganz bemerkenswerte Studie gemacht, also jetzt zumindest mit Fakten, die man gut verwenden kann. So, die stellen erstmal fest, der Lohnabstand Ost-West ist seit 2000 gleichbleibend. Er ist sogar zeitweilig etwas niedriger gewesen. 2010 war der Stundenlohn in der Differenz um 5,20 Euro. Jetzt ist er im Moment wieder 5,35 Euro. So, und sie stellen fest, also die Lohndifferenz im Prozent hat sich von 27 seit dem Jahr 2000, also da war ja schon 10 Jahre Einverleibung, von 27% auf 21% reduziert. Und wenn das unverändert so weitergeht, würde es bis 2070 etwa dauern, bis der Unterschied kleiner als 10% ist. Also das wäre dann die doppelte Zahl in Jahren, als die DDR überhaupt existiert hat. Ja, Joe?
Ganz kurz. Lohnunterschied 5,30 Euro pro Stunde. Das heißt, wenn er draußen irgendwie 8 Euro, dann wird im besten 30 Euro im Durchschnitt verdient.
Ja. Ja, da kommt schon dann noch Arbeitgeberbeitrag und sowas mit dazu. Also ein bisschen höher ist das schon.
Die Differenz von 5 Euro bezieht sich darauf, irgend so eine Summe und das andere im Schnitt.
Ich würde mal sagen, es war so, glaube ich, 16 Euro und 20 Euro oder so.
Ach so, eine Zahl.
Also es ist mit dem Nettostundenlohn jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen, sondern es sind die Gesamtkosten und es gibt natürlich auch höher bezahlte, also da fließt ja dann wieder alles mit ein. Und wahrscheinlich dann die 450 Euro Jobs nicht und so. Also so tief habe ich immer wenig Möge, in die Zahlen einzusteigen, weil, aber in jedem Fall ist es ja markant, die Lohndifferenz. Aber ich kann die Studie morgen nochmal mitbringen und die exakten Werte sehen. Man sieht eben nur, es passiert überhaupt nichts mehr. Ja? Und wenn ich sage, natürlich wird das auch nicht bis 2070, ich meine, das ist ja albern. Ja? Wir wissen ja, das sind jetzt 55 Jahre, bis dahin wird noch so viel passieren. Also es wird auf jeden Fall anders kommen. Das steht ja immer, ist ja immer so bei bürgerlichen Studien. Aber diese Aussage zu sagen, wenn das so weitergeht, dauert es bis 2070, bis es weniger als 10% sind, ist ja schon ziemlich bemerkenswert.
Ja, aber wenn immer der gleiche Betrag ist und die Prozentuale sich immer näher annähert, heißt es doch, dass die Löhne in der Bundesrepublik, also in ex-BRD, sinken. Also nicht absolut, sondern prozentual.
Nee, das heißt,
Die Differenz sinkt.
Die Differenz sinkt.
Und der Unterschied in Prozent ist ja zwischen 10 und 15 Euro oder zwischen 20 und 25. Ist die Differenz prozentual kleiner. Das ist alles. Aber das ist jetzt, glaube ich, müssen wir nicht so mathematisch einstellen. Fakt ist, es gibt überhaupt keine Bewegung mehr in der Frage. Ja? Seit 15 Jahren ist das gleichbleibender, manifestierter Zustand. Ja?
Hat es auch zu Beginn der Krise keine Unterschiede gegeben? Also ich hätte jetzt halt aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, dass zu Beginn der Krise das massiv in der DDR in erster Linie eingeschlagen hat.
Nee, das eher nicht, weil die Krise hat ja auch vor allen Dingen bei den Exportfirmen reingeschlagen und die sind eher noch im Westen, kommen wir gleich noch zu.
Ja. Also das würde ich nicht klar zu denken lesen.
Gut, wie begründen die nun die... Achso.
Ja. Ich würde sagen, also erstmal war es Schlagzeile gewesen, dass gerade der Osten nicht getroffen wird, weil da keine nennenswerte Produktion mehr stattfindet. Und ansonsten wollte ich noch sagen, früher war es ja immer so, dass dann kam, also das waren immer die... die Studien, die dann rauskamen, und die waren aber im krassen Verhältnis zu dem Bericht der Bundesregierung zur Einheit. Mhm. Das hat sich geändert. Und man schon sagen muss, dass sie jetzt schon mittlerweile sagen, seit 5 Jahren, auch schon Ost, wird es nicht mehr geben, schon offiziell zugeben und sagen, Italien hat seine Sizilien, andere Staaten haben ihre Krisenregionen, die DDR wird das bleiben, das ist normal, dass Staaten solche Krisenregionen haben, die abgeschlagen sind und die auch nicht wieder aufbauen werden. Also wir haben nicht mehr dieses Ding, auch schon Ost.com wartet nur ab, dass es selbst von den Oberen wird das nicht mehr so gesagt. Das schon mal zusagen. Also der große Kontrast ist mit so einer Analyse und dazu kommt dann der Bundeswirtschaftsbericht, der dann nur noch schönt, dass anders sein ist, wirklich in die Kamera, also auch schon raus, braucht sich keiner mal einbilden, also das wird hier nicht mehr stattfinden und da braucht sich auch keine aufregen, es ist für kapitalistische Länder vollkommen normal, dass da eine abgeschlagene Region ist, da müssen sich die Ossis gewöhnen. Das finde ich schon neu, dass nicht mehr dieser auch schon aus der kommen und wartet nur am Horizont, das ist schon nicht mehr, das sagen die schon nicht mehr. Ja.
Und wie gesagt, es wird, hier haben wir mal ein schönes Ding gefunden sozusagen, wo die Wahrheit drinsteht, aber es wird oftmals eben gar nicht mehr statistisch separat ausgewiesen. Also es wird definitiv schwieriger, da offizielle Zahlen zu bekommen, weil es einfach vermatscht wird, ja? Wie bei der Arbeitslosenstatistik. Erstmal so. So, jetzt haben die aber noch weiter versucht, wie das dann halt natürlich so eine Studie macht, zu finden, woran liegt es denn? Also, die schlechtere Bezahlung von Frauen ist ein Punkt. Das ist natürlich etwas perfide, weil der Anteil weiblicher Beschäftigter in Ostdeutschland historisch bedingt höher ist als in Westdeutschland. Andersrum hätten die Frauen 1990 verstanden, dass sie nicht so viel arbeiten sollten, ja, dass sie jetzt mal endlich ihr Verhalten umstellen. Gäbe es jetzt weniger und dann wäre wahrscheinlich, würden die männlichen Stundenlöhne stärker reinfließen, dann wäre die Differenz kleiner. So ungefähr ist das wohl zu verstehen. Ja. Also es ist nicht wirklich das, was Ringo sagt, sondern die schlechtere Bezahlung von Frauen. Das ist ein wichtiger Punkt. So. Dann ein weiterer Fakt, der ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Die Tarifverträge gelten in der Ex-DDR nur für 37% der Beschäftigten, im Westen 56%. Also es gibt einfach viel weniger tariflich gebundene Betriebe. Das ist dann sicherlich ein Fakt, den man nachvollziehen kann.
Ich habe von der EGM, dass die schon unter 50%, nur noch 48% auch im Westen Tarif bin. Insgesamt.
Nimmt auch im Westen ab, ja. Aber ist er im Osten sozusagen nie gewesen. Schon, und es gibt, würde ich mal dazu sagen, vermute auch im Westen mehr Betriebe, die nicht direkt im Tarif sind, aber die sich doch stärker sozusagen daran orientieren. So, dann wird es ziemlich bunt. Es gibt weitere Gründe. In der Ex-DDR gibt es deutlich weniger Großproduktion. Das ist richtig. Und weniger Produktion sowieso, wie schon gesagt. Aber wenn es das gibt, dann ist innerhalb der Sektoren sind höher bezahlte Tätigkeiten, zum Beispiel in der Unternehmensführung, traditionell eher in Westdeutschland zu finden. Während in Ostdeutschland die tendenziell geringer entlohnten Produktionstätigkeiten stattfinden. Also was jetzt da traditionell sein soll, müsst ihr euch selber erklären. Es ist auf jeden Fall, wenn dann, eine sehr junge Tradition, würde ich sagen. So, dann gibt es auch noch nachvollziehbare Dinge. Es gibt eine stark unterschiedliche Betriebsgröße, das heißt, in der Ex-DDR arbeiten nur 26% der Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 250 Arbeitern, nur 50% der Arbeitnehmer sind in städtisch geprägten Kreisen. Auch das wird als Argument angeführt, in städtisch geprägten gibt es höhere Löhne, im Westen sind das 76. Das heißt, es ist dort halt viel mehr zergliedert und eben kleinere Betriebe, kommen wir gleich noch zu. Das Preisniveau ist niedriger. Ganz tolles Argument für den geringeren Lohn. Also brauchen auch nicht so viel. Und dann schließen sie aber mit dem ganzen Quatsch, also mit Frauen und hin und her, sagen, das würde aber jetzt trotzdem nur 40% der Differenz eigentlich erklären. Also für den Rest wüssten sie jetzt leider auch nicht. Da gibt es noch so ein buntes Schaubild, so mit Streifen und was. Also wer kann es morgen mitbringen? Also wie so bürgerliche Studien dann auch immer enden, wo sie ja hier nun wirklich ein paar Sachen rausgezogen haben, die für uns hilfreich sind. Aber sie geben selbst zu, mehr als 40% kann man nicht erklären. So, weg von der Studie noch zu einigen weiteren ökonomischen Fakten über die ehemalige DDR. Es gibt eine Entvölkerung von 20% seit 1990. Die Bevölkerung ist um 20% geschrumpft, macht damit noch aktuell 20% der Gesamtbevölkerung in Deutschland aus, hat aber 29% aller Erwerbslosen und nur 15% Anteil am Bruttoinlandsprodukt und Gesamtarbeitseinkommen.
in Deutschland. Also 20% der Bevölkerung haben 15% Anteil an Wirtschaft und Arbeit. Das heißt auch überproportional viele Rentner im Verhältnis und Erwerbslose. Das ist jetzt ein bisschen doppelt. Okay, die ersten beiden hatten wir schon. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, also wenn man die Gesamtwirtschaftsleistung durch die Köpfe sozusagen teilt und das runterrechnet, ist um 30% niedriger. Die Investitionen sind um 26% weniger. Und die Forschung und Entwicklung ist im Verhältnis ein Drittel des Westniveaus. Die letzten beiden Zahlen, also Investitionen, Forschung und Entwicklung, unterstreichen damit auch, was du gesagt hast, da ist keine erkennbare Perspektive, dass sich das ändert. Weil wenn ohne Investitionen und Forschung und Entwicklung ist es völlig undenkbar, dass sozusagen der Trend sich umkehrt. Völlig unwahrscheinlich.
Es gab auch praktisch schon einen Zeitpunkt des Anschlusses, waren die Werte gleich bei FOE zwischen DDR und BRD.
So, an den Gesamtindustrieumsätzen machen diese verlängerten Werkbänke, die es ja im Wesentlichen dann sind, also auch da ist ja so, das, was an Produktion gibt, ein paar Großbetriebe gibt es ja, ist insbesondere im Süden der ehemaligen DDR angesiedelt, also da, wo sozusagen dann auch grenznah zu den starken Produktionsgebieten Westdeutschlands das verortet ist. So machen sie dann letztendlich in Summe, macht die ehemalige DDR 10% der Industrieumsätze aus. Es gibt 160 börsennotierte Aktiengesellschaften in Deutschland. Zwei davon haben ihren Sitz im Osten. Die gehören auch noch zusammen. Das sind die beiden Jenoptik und Zeiss, also die beide in Jena. Ansonsten sind alle Unternehmenszentralen in Westdeutschland. Und 90% aller Betriebe sind unter 10 Beschäftigten. Und die Exportquote, das war schon eben gerade erwähnt, ist 30%, während sie in Westdeutschland 50% ist.
West-Berlin ist bei solchen Sachen wie diesen Aktiengesellschaften und so draußen. Also Aktiengesellschaften sitzen nicht in West-Berlin. In West-Berlin wird nicht produziert. Ist das jetzt irgendwie, das
ist ja, Berlin ist dann immer so noch so ein Sondereffekt. Ja. Schwerer zu greifen, aber auch nach Berlin ist nicht viel sozusagen, hat sich nichts angesiedelt nach 1990.
Im Gegenteil.
Unternehmenszentrale oder so. Also das geht schon im Wesentlichen auf jetzt ohne Berlin. Aber Berlin macht nicht den Riesenunterschied. Ja, auch natürlich sozusagen rein personell in der Bevölkerung wirkt sich das entsprechend aus. Das heißt, das durchschnittliche Vermögen bei allem bei aller begrenzten Aussagekraft einer solchen Zahl, weil das durchschnittliche Vermögen hat ja eigentlich fast niemand. Entweder gibt es ein paar, die haben ganz viel mehr und die meisten haben gar nichts. Aber selbst wenn man den Durchschnitt nimmt, wären es 44% des westdeutschen Niveaus. Und das Steueraufkommen pro Kopf ist also auch entsprechend ungefähr die Hälfte. Die größte Steuer ist natürlich wieder die Lohnsteuer und das resultiert dann aus der ganzen Situation. Sodass man zusammenfassen kann für die Ökonomie der ehemaligen DDR, also für das Feindbild, was da geschürt wurde und wird, ist insgesamt deutlich schwächer. Es sind kleine Betriebe, wenig Industrie, geringer Export. Also alles das, was sozusagen den deutschen Imperialismus ökonomisch ausmacht, von seiner Basis Westdeutschland aus, ist nicht vorhanden. Und insgesamt kann man sagen, die Ökonomie der einverleibten DDR ist näher am Durchschnitt der EU als an der Ökonomie Westdeutschlands. Wir haben also definitiv erkennbar eine harte Unterscheidung und Zustände, die eben Ost-West auch ökonomisch vollkommen trennen. Ja, das wäre eigentlich von mir sozusagen der schnelle Galopp durch ein paar Aspekte der aktuellen ökonomischen Lage. Und dann gehen wir zu Fragen und Diskussionen. Ja?
Überschrift, Feindbild DDR, Rache, die 40 Jahre Misswirtschaft. Wer wird denn da sozusagen Rache annehmen? Ich meine, die DDR gibt es nicht mehr, insofern kann sie auch heute niemand an ihr rechnen. Und man kann höchstens noch ihr Bild verbessern, indem sie solche Zustände für die Ostdeutschen eben auf Dauer haltbar sind.
Ja, die Überschrift ist natürlich sozusagen etwas provokant gewählt. Es entspricht ja nicht meiner Meinung, dass ich das damit irgendwie begründe. Aber es findet ja statt, sozusagen. Die Rache findet statt. Und das ist das, was hier erwähnt werden soll. Also so ist es gemeint.
Also weiterhin wird die gesamte Misere im Osten weiterhin von allen führenden Leitmedien dezidiert ist da schuld die Planwirtschaft der DDR komplett.
Die Erziehung und alle.
Also alles ja, die Nazis im Osten, die Wirtschaft im Osten, das ist alles schuld der DDR. Komplett, durchgezogen.
Ich ja. Okay, dann gehen wir in die Diskussion.